schwieriges Thema, ehrlich, schwieriges Thema. Wenn man so mit Christen zusammen ist, Gottesdienst geht oder auch mit anderen befreundet ist, dann hört man hin und wieder diese Aussage, Gott hat mir das und das klargemacht. Je eindeutiger diese Aussage, umso weniger sagt man. Weil wenn einem Gott was klargemacht hat, alles gut, dann gibt es nichts zu diskutieren. Mein nächster Gast hat eine ganze Liste von Aussagen, die Gott ihm klargemacht hat. Er soll Theologie studieren, soll seinen Beruf aufgeben, soll Theologie studieren. Er hat eine Frau kennengelernt, die war dann auch die Richtige. Und immer wieder die Bestätigung von außen, das ist gut, das ist richtig, was du machst. Und hat auch die Bestätigung von Gott selbst erhalten. So, ihr merkt schon an meiner Stimme, dass das in die Hosen ging. Mit der Ehe und mit dem Theologiestudium. Und ich habe natürlich auch gefragt, was machst du jetzt mit solchen Aussagen? Wie gehst du damit um? Wie reagierst du, wenn dir einer sagt, ja, und jetzt hat sich Gott getäuscht oder hast du dich getäuscht? Hochinteressant und vor allem grundehrlich.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Weil
ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Ich hatte im Bett, hat eigentlich ein Hund drauf geschlafen.
Egal, wie abgedreht das war.
Du checkst irgendwann nicht mehr. Wie hieß die Stadt? Wo sind wir jetzt? Ist mal Kreuzlingen. Schweiz also.
Wunderbar.
Rudi, super, dass das klappt hat. Mhm. Und wir wollten ja eigentlich im Freien filmen, aber es regnet, es hat geschüttet. Und jetzt sitzen wir hier. Auch cool. Mitten an der Hauptstraße. Glas hinter uns. Hat schon was.
Auf jeden Fall.
Oder?
Auf jeden Fall.
Du bist ja im Prinzip so ein Vorzeigechrist gewesen. Bibelschule?
Mhm. Ja.
Pastor?
Ja.
Und dann kam der Zerbruch.
Ja.
Fangen wir mal vorne an. Wieso Theologiestudium? Wie kam es dazu?
Es war sehr interessant. Also das war das Jahr 2010. Ich war noch ziemlich jung. Ich war 20, als ich mich bekehrt habe. Bin nicht christlich aufgewachsen. Und 2010 war so ein Jahr für mich, wo Gott oder wo Jesus so deutlich zu mir gesprochen hat. Ich habe viele Dinge nicht verstanden. Ich habe die Bibel gelesen. So, okay, gut, ich habe es gelesen, das war's. Aber warum, wieso, weshalb, was da drin steht und was bedeutet überhaupt Nachfolge, habe ich nicht wirklich verstanden. Und Jesus hat immer so zu mir gesprochen, dass den Wunsch auf eine Bibelschule zu gehen. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich war jung, ich wollte niemals auf so eine Bibelschule zu gehen. Und dann habe ich das auch immer wieder ignoriert, also immer so zur Seite geschoben. Ja, das sind so komische Gedanken, ne? Und dann eines Tages hatten wir so einen Jugendgottesdienst in einer anderen Gemeinde, also Nachbarsgemeinde, das war sehr gut. Und da war eben ein Bibelschüler, der war in seinem letzten Ausbildungsjahr und für ihn war klar, dass er Pastor wird. Er hatte über eine Bibelstelle gepredigt, Matthäus 5, wo Jesus auf den Berg hochgeht und dann die Bergpredigt hält. Und da hat er gesagt, davor war eine riesen Menschenmenge um die Menschen herum und später, wo er auf den Berg geht, ist ein Anstieg, ist anstrengend, da waren nur noch wenige da und haben so, und die wenigen sind, das sind diejenigen gewesen, die wirklich Jesus nachfolgen wollten und haben,
so hat er das erklärt.
Mhm. Haben gesagt, und die haben damals die beste Predigt, die jemals auf dieser Welt gepredigt worden ist, haben sie live gehört. Und hat er gefragt, und wer bist du? Bist du derjenige, der auf den Berg oder diesen anstrengenden Weg gehen möchte? Oder bist du derjenige, der sagt, nee, ich mach's mir gemütlich und gehe lieber nach Hause, ich habe ja Jesus schon gesehen und gehört. Und dann kam immer wieder der Gedanke, geh auf die Bibelschule und ich habe es immer wieder zur Seite geschoben. Am Ende war Jesus stärker und ich bin auf der Bibelschule in Nordhessen gelandet.
Also Theologiestudium?
Ja.
Mit welchem Ziel?
Zuerst meinen Glauben zu stärken, oder?
Ah, okay.
Dann war ich tatsächlich 4 Jahre.
War es Pastor oder Vikar?
Ja,
dann, oder?
Ja, ich habe tatsächlich ein Vikariat gemacht in Wolfsburg, ein Jahr. Und danach war ich Pastor in Heilbronn 2 Jahre lang. In so einer Aufbaugemeinde.
Ja.
Genau. Und dann, als ich in Heilbronn war, das war 2017, habe ich eben eine Frau kennengelernt. Und sie kam aus der Schweiz. Und September 2017 haben wir geheiratet.
Ging schnell.
Januar kennengelernt, September geheiratet, genau. Und so bin ich in die Schweiz gekommen und wohne seitdem hier.
Genau. Und warst du auch in der Gemeinde in der Schweiz Pastor?
Nein, war ich nicht. Ich habe leider keine Stelle gefunden.
Okay.
Ich habe mich beworben, aber ich war ziemlich jung, hatte nicht viel Erfahrung und war nicht mehr. Nein.
Dann hast du im Prinzip um der Liebe willen dein Pastorat aufgegeben. Oder Pastorat heißt es? Also deine Pfarrstelle.
Pfarrstelle, genau. Nein, nein, das war nicht so. Weil all das, dass ich hierher gekommen bin, habe ich und meine Ex-Frau, wir sind geschieden, muss man dazu sagen, haben jetzt Gottes Weg gesehen, oder? Und stehe ich immer noch dazu. Es gab auch manche Leute, die haben gesagt, vielleicht war es nur dein Wunsch, aber nee, das war Gottes Weg und wir haben fastet und das war der richtige Weg. Und leider ist es dann, vor 3 Jahren haben wir uns getrennt und im Februar 2021 war dann der Scheidungstermin.
Darf ich fragen, Rudi, weshalb es zur Trennung und Scheidung gekommen ist?
Also wir haben uns nicht mehr verstanden, also das sagt man ziemlich oft, ja. Also wir haben uns wirklich nicht mehr verstanden. Am Ende des Tages haben wir uns nur noch gestritten. Es gab viele Sachen, wo wir uns nicht mehr verstanden haben. Und ich rede jetzt aus meiner Perspektive. Ich war früher lieber bei der Arbeit als zu Hause. Und dann hat sich eben unsere Beziehung so hinzugespitzt, dass wir uns nur noch gezofft haben, angeschrien haben. Und ich war sehr wütend auch. Und am Ende des Tages hat sich so zugespitzt, dass man die Ehe einfach nicht mehr retten konnte.
Du hast es gerade gesagt, ihr habt zusammen gebetet und gefastet.
Ja.
Und dann ging es so auseinander.
Richtig.
Das lässt ja niemand kalt, oder?
Nee, absolut nicht. Das war für mich wie so ein Schock des Lebens. So, ne? Also das war das Corona-Jahr 2020. Ich habe erstmal meine Arbeitsstelle dort auch verloren. Aufgrund dessen, weil wir sehr viele Eheprobleme hatten. Bei der Arbeit wussten die Leute das alles nicht. Aber ich konnte keine Leistung mehr bringen, weil ich hatte einen sehr anspruchsvollen Job. Und da war so eine spezielle Nische, war das. Und die Einarbeitung hat mehr als ein halbes Jahr gedauert. Sowas hatte ich noch nie erlebt. Und wenn man dann nicht voll konzentriert dabei ist, dann funktioniert das einfach nicht. Und der Firma ging es auch finanziell nicht so gut.
Und du warst in Gedanken immer in der
zerrüdeten
Ehe und hast gedacht, wie können wir das irgendwie schaffen?
Richtig. Ich wollte es mir einfach nicht anmerken lassen, aber von den Kollegen wusste auch niemand was, ehrlich gesagt. Aber die haben halt gesagt, am Ende des Tages, der Chef musste mich einfach kündigen. Er konnte nicht mehr bezahlen, hat gesagt, die Leistung ist nicht da und jetzt muss ich es leider machen. Er hat sich sogar noch entschuldigt, dass er mich kündigt. Und ich habe gesagt, okay, kein Problem.
Hast du ihr die Schuld gegeben?
Nein, nein, absolut nicht. Nein, nein. Ich habe meiner Ex-Frau keine Schuld gegeben, sondern ich habe es ja verstanden, warum, wieso, weshalb, oder? Also für mich war klar, wenn ich jetzt zurückblicke und sage, wenn ich der Chef wäre, würde ich mich auch kündigen, weil ich tatsächlich nicht viel Leistung gebracht habe. Also das war nicht, meine Leistung hat dem nicht entsprochen, was ich verdient habe. Ja.
Rudi, was hat das mit deinem Glauben gemacht? Du warst, dir war ja klar, ich soll auf die Bibelschule, hier Bergpredigt und nicht zurückkehren. Ja. Und dann die Frau geheiratet, ihr habt gefastet und jetzt seid ihr in der Schweiz und jetzt stehst du nicht nur vor dem Zerbruch der Ehe, sondern es ist auch ein Zerbruch des Jobs. Es ist ja ein Zerbruch deines Lebens, kann man sagen.
Mhm. Ja, sozusagen. Das mit dem Job habe ich echt nicht so viel Angst gehabt, weil ich habe sehr schnell wieder einen Job gefunden. Hat zwar ein bisschen gedauert, weil es Corona war. Das, was mir gut tat, oder was ich gedacht habe, okay, das Positive, dann habe ich jetzt ein bisschen Zeit. Während der Suche habe ich Zeit, dann kann man ein bisschen an der Ehe arbeiten. Mhm. Aber das war eher, wie sagt man das,
war es zu spät?
Noch nicht zu spät, glaube ich. Ich weiß nicht, aber es war dekonstruktiv. Also es hat nicht mehr funktioniert. Also die Zeit, wo ich zu Hause war, war eigentlich noch schlimmer, als wenn ich jetzt arbeiten würde.
Weil ihr einfach aufeinander gehockt seid?
Unter anderem. Sie hat ja gearbeitet, ich nicht. Und da gab es viele, viele, viele Sachen. Also viele, viele Differenzen. Also wirklich in vielen Bereichen. Also sage ich mal so, in vielen Bereichen unseres Lebens, was das Zusammenleben angeht, Familie, Freunde. Einfach alles. So, ne? So das ganze Leben, was es ausmacht, da hatten wir eigentlich am Ende des Tages nur noch Differenzen, also keine Gemeinsamkeiten mehr. So habe ich das erlebt.
Da kriege ich ja Magenschmerzen vom Zuhören. Ne? Also das ist ja schon heftig.
War heftig, ja. War heftig. Und dann war ich arbeitslos. Dann haben wir uns an einem Abend so gestritten, dass ich dann tatsächlich weggegangen bin. Habe dann bei meinen Eltern in Deutschland einen Monat gelebt, bis ich einen Job gefunden habe. Und da, wo ich jetzt arbeite. Ne? Mhm. Und da habe ich noch gedacht, wenn ich jetzt wieder zurück in die Schweiz komme, wenn ich eine Arbeitsstelle habe, dann wird es vielleicht was. Aber am Ende des Tages haben wir uns seitdem nur noch zweimal gesehen. Einmal, damit wir die ganzen Einigungen machen könnten, weil die Anwälte waren viel zu teuer fürs Gericht. Und dann beim Gerichtstermin. Und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen, seit 2,5 Jahren nicht mehr. Also ja, 2,5 Jahre ist es her, da wo unser Gerichtstermin war. Und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen.
Vermisst du sie?
Nein, nein, nee, ich vermisse sie nicht. Ich habe damit mittlerweile abgeschlossen. War auch ein harter Weg, um da, wie sagt man da, Ja dazu zu sagen, es zu akzeptieren, Gott nicht die Schuld zu geben. Habe ich eigentlich nie gemacht, Gott die Schuld gegeben. Nur das Vertrauen, ne, weil ich gesagt habe, dass es Gottes Führung ist und Gott hat es so geführt. Und für mich war das ganz klar, als ob Gott zu mir gesprochen hat. Das ist jetzt nicht so, dass ich einfach gesagt habe, okay, Gott sagt, heirate diese Frau. Und dann war es das. Es hat sich mehrfach bestätigt. Ich habe es auch geprüft. Ich habe mit Leuten geredet, denen ich vertraut habe. Also und habe die Geschichte erzählt, wie wir uns kennengelernt haben und alles und was passiert ist. Und die sagen, ja, das ist tatsächlich so. Das ist Gottes Führung. Und da hatte ich so eine Gewissheit, deswegen bin ich auch diesen Schritt gegangen. Deswegen haben wir auch so schnell geheiratet. Sonst würde ich das niemals so machen.
Darf ich kritisch nachfragen?
Absolut. Ich bin mein stärkster Kritiker selbst.
Nein, sonst sitze ich ja nur da und sage, okay, und wie geht's weiter? Und dann, das ist so Quatsch. Und dann kam da nicht der Gedanke, Rudi, dass du jetzt nicht nur die Ehe vor die Wand gefahren hast, sondern auch deinen Glauben, weil du ja aufgrund dieser vielen, wie du sagst, Eindrücke oder wie soll man sagen, Goes und grüne Ampel und so weiter, auf einmal vor dem Zerbruch stehst. Und das ist ja, sagen wir mal, schwierig zu sagen, dass Gott, ja, keiner ist, der einen Zerbruch will.
Absolut, weil wenn man die Bibel liest, Gott möchte das nicht, ja. Mhm. Steht ja ganz klar, man sollte sich eigentlich nicht scheiden lassen oder Zerbruch, das ist nicht in seinem Sinne.
Okay.
Ja, tatsächlich. Ich hab das überhaupt nicht verstanden. Warum, wieso, weshalb? Ich habe mal mit jemandem geredet und habe gesagt, ja, da habe ich mal gehört, dass du geschieden bist, aber ich verstehe nicht, warum. Warum bist du denn geschieden? Ich so, keine Ahnung.
Gute Frage, weiß es selbst nicht, ne?
Ja, das war tatsächlich so. Ich so, weiß ich nicht. So, es ist so gekommen. Ich so, das Wichtige ist, es ist einfach Fakt. Wir sind jetzt geschieden. Und zwar offiziell auch geschieden, ja. Also, absolut. Also, wir sind nicht mehr zusammen. Aber ja, das hat schon an meiner, im Glauben ein bisschen gerührt. Ich habe nie an Gott, ich habe nie den Glauben aufgegeben. Ja. Aber ich konnte 2 Jahre oder sogar noch länger die Bibel überhaupt nicht lesen.
Warum nicht?
Ich weiß es nicht. Ich habe sie aufgemacht, habe gelesen und gesagt, ja gut, ist wie jedes andere Buch auch. Ne? Ja, jetzt habe ich keine Lust drauf.
Also, bist du auch da abgestürzt?
Abgestürzt, ja.
Was heißt im Sinne von, ja. Was bringt der Glaube überhaupt noch? Gott spricht nicht mehr zu mir.
Tatsächlich habe ich so diese Fragen gehabt, ja, wieso, was bringt es mir überhaupt? Ja. Ich war sogar froh, dass es Corona war, dass alle Kirchen geschlossen sind und dass ich überhaupt, dass ich nicht in die Gemeinde gehen muss und mit irgendwelchen Leuten zu tun haben muss. Ich hatte gar keine Lust auf Menschen.
Die dich fragen, wie es geht, ja, und was los ist.
Und dies und das und wie sagt man das? Die Leute sind ja sehr neugierig. Ich kann das verstehen, ich kann es verstehen, aber
interessiert klingt besser.
Ja, interessiert klingt besser.
Wie geht's, genau. Rudi, und was macht er?
Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht, dass man mich überhaupt fragt, wie es mir geht. Absolut, gar keine Lust drauf gehabt. Und das Einzige, was ich gemacht habe, mal ein paar Freunde von mir immer wieder besucht, also gute Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin. Und meine Eltern. Und nicht mal dazu hatte ich Lust. Ich musste mich immer selber aufraffen und sagen, doch, jetzt fahre ich wieder nach Deutschland. Meine Eltern wohnen nicht weit von hier, 1,5 Stunden Autofahrt, dann bin ich da. Und meine Freunde auch. Also auch ein bisschen Gemeinschaft mit Leuten tut schon gut. Hat auch immer gut getan. Aber diese komischen Fragen wollte ich nicht. Ich war dann auch immer wütend, wenn mich jemand was gefragt hat.
Also, die Fragen, die der Meierhöfer jetzt auch stellt.
Jetzt ist kein Problem. Aber damals war ich sehr wütend. Vor allem, wenn meine Mutter was gefragt hat oder mein Vater was gefragt hat oder meine Geschwister was gefragt hat. Ich weiß auch nicht warum. Da war ich voll wütend. Ich habe gesagt, nee, ich möchte jetzt nicht darüber reden. Und habe sie auch angefahren, so sinnlos, was mir sehr leid tut. Aber das war ja, sie konnten ja nichts dafür.
Rudi, wieso ist das so? Du hast doch gesagt mit Gott. Was stimmt hier nicht?
Ja, zum Beispiel. Ich habe gesagt, ja, kann ich auch nicht beantworten, oder? Es hat einfach menschlich dann am Ende nicht gepasst. Also ja, am Ende des Tages sage ich Folgendes. Also Gott hat es geführt, aber wir als Menschen, wir haben das nicht geschafft.
Ich will da auch gar nicht jetzt hier ein theologisches Fass aufmachen, überhaupt nicht. Sondern mir geht es nur darum, wie ging es dir dabei? Weil wenn ich mir vorstelle, du bist in so einer Theologiestudium, machst ein Theologiestudium und hast ja und kriegst ja in so einem Studium gewisse Vorgaben.
Richtig.
So glaubt man, so muss man, so läuft's. Und bestimmt auch Richtung Ehe und so weiter. Und jetzt verspulst den Rudi.
Ja, das war für mich heftig. Also ich habe mich total wie so ein Versager gefühlt. Ja, ich habe gesagt, ich bin schuld. Wenn ich das, wenn ich noch da wäre. Also wir haben uns ja erstmal getrennt, also auseinander. Aber wir wollten ja eigentlich uns nicht scheiden lassen. Ne? Aber es ging einfach nicht mehr. Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt doch da geblieben wäre und mich durchgekämpft hätte. Ich bin eigentlich, wenn ich irgendwo einen Sinn sehe, dann kämpfe ich auch richtig dafür für eine Sache. Und ich habe darin auch einen Sinn gesehen in der Ehe, absolut. Aber ich bin am Ende des Tages durch diese ganzen Streitereien, was alles war, und bin ich sehr passiv auch geworden. Also ich wollte nichts mehr machen. Also ich habe immer dann gesagt, okay, egal was ich mache, ob ich was mache oder nicht mache, am Ende des Tages streiten wir sowieso. Was bringt es überhaupt? Und habe ich einfach nichts mehr gemacht. Wo ich jetzt sage, war auch kein gutes Verhalten von mir, absolut. Ich habe auch sehr viele Fehler gemacht. Aber das ist jetzt Fehler hin oder her. Für mich, der Fakt ist, wir sind geschieden, wir sind getrennt. Und ich habe total gedacht, ich bin totaler Versager in allen Linien. Also ich habe erstens als Mensch versagt, als Ehemann versagt, als Kind Gottes versagt. Als Christ versagt. Also und sowieso, weil ich meinen Job verloren habe, ich habe sowieso bei der Arbeit versagt. Was für ein Arbeitgeber wird mich überhaupt noch einstellen?
So, ne? Wie dachtest du über deine Zukunft?
Meine Zukunft? Ich habe gar nicht an die Zukunft gedacht, ich habe nur in der Gegenwart gelebt.
Wenn man jetzt aus der Retrospektive das alles sieht, du stehst ja wieder. Du hast eine Arbeit, du hast einen Job, du hast das und das und das. Aber wie ging der Wandel von Boden unter den Füßen verlieren bis zum Wiederstehen?
Boah, der Wandel der ging 3 Jahre. Also diese 3 Jahre, das ist ja von 2020 bis jetzt. Ne? Und ich bin immer noch im Prozess auch wieder bei der Wiederherstellung. Ich konnte weiterhin die Bibel nicht lesen. Ab und zu habe ich was gelesen, aber ich konnte es weiterhin nicht. Ich konnte es einfach nicht. Das hat keiner verstanden. Leute haben so gesagt, ja, wieso liest du nicht und das und jenes. Und ich habe gesagt, ja, ist halt so. Ich habe nie eine Antwort gegeben. Aber ich konnte das nicht. Ich konnte das Buch nicht aufmachen. Also das war für mich ganz komisch. Warum?
Hast du eine Begründung für dich?
Ich habe überhaupt keine Begründung. Die einzige Begründung war eben das, dass es mir den Boden unter den Füßen gerissen hat, weil ich das als Gottes Weg gesehen habe. Und am Ende des Tages ist es alles kaputt gegangen. Und ich bin so ein Typ, also ich habe sehr viele, sagen wir so Grundsätze, wie ich mein Leben aufbauen möchte, was mir wichtig ist. Und das war eine sehr, sehr wichtige Sache. Und dann eine sehr wichtige Sache geht kaputt. Habe ich gedacht, na ja gut, wenn das kaputt geht, dann bin ich ja auch beziehungsunfähig. So habe ich mich gefühlt. Also ich kann überhaupt ein nettes Mal die Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern so mit meinen Freunden, mit meiner Familie, das hat für mich irgendwie nicht funktioniert.
Ne? Also Loser auf
ganz Ebene. Loser auf höchstem Niveau, ja. Und so habe ich mich lange gefühlt.
Und wie kamst du zum Wandel?
Der Wandel war folgendermaßen. Irgendwann mal mit dem Kopf habe ich das akzeptiert.
Dass du ein Loser bist?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich passt bei mir wieder alles. Ich habe das und habe gearbeitet und habe sehr gut gut funktioniert. Ja. Das Interessante war, ich habe halt auch immer wieder während dieser Phase immer wieder so psychosomatische Erkrankungen gehabt. Also ich wusste nicht, dass es so ist. Von Sonntag auf Montag auf einmal wache ich morgens auf, will zur Arbeit gehen und mir geht's schlecht, übel, Kopfschmerzen, Übelkeit, ich musste mich übergeben und. Und warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Also bei der Arbeit angerufen, abgemeldet, wieder ins Bett gelegt, geschlafen. Am Mittag war es wieder gut und ich habe mich schlecht gefühlt. Ich habe gesagt, hey, was ist denn da los? Dann komme ich nächsten Tag zur Arbeit, so, ja, am Mittag ging es mir wieder gut. Ich habe keine Ahnung, warum, aber irgendwas war. Und hat der sogar der unser Chef, hat, also der Meister, hat mal gefragt, ja, also, trinkst du zu viel? Ich so, nein, ich trinke gar keinen Alkohol, sondern ich so ab und zu mal ein Bierchen oder so.
Aber
so
gibst du dir am Sonntagabend
die Fente, hat er mich gefragt, weil das ist ziemlich oft, das ist einmal oder zweimal im Monat passiert, dass ich mal einen Tag ausgefallen bin. So, ne? Und das ging so über ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr. So. Und ich hatte sogar auch ein Gespräch mit der Personalabteilung deswegen. Und ich so, ja, es tut mir leid, ich war wirklich krank, ich habe nicht geschwänzt, also wirklich nicht. Ich würde das nicht machen. Und ich wusste nicht, was Sache ist. Ich habe das nicht verstanden. Ich konnte das nie einordnen. Dann habe ich mit meiner Mutter telefoniert und habe gesagt, ja, aber du bist ja ziemlich oft krank. Was ist denn los mit dir? Ich so, keine Ahnung. Ist halt so. Ne? Und es war immer so ein, zwei Tage. Es war jetzt nicht so Grippe oder irgendein Infekt oder Corona oder weiß ich was. Sondern es waren einfach so
Kleinigkeiten.
Nee, ich bin nicht zum Arzt. Nee, ich bin gar nicht zum Arzt. Und mir ging es ja wieder gut, oder? Ja. Deswegen bin ich gar nicht zum Arzt gegangen. Und dann habe ich tatsächlich, wann war das? Letztes Jahr war das sogar. Genau, und letztes Jahr habe ich Corona bekommen. Da war ich richtig platt. Und in diesen 3 Wochen, ich konnte nichts machen. Es war ein heißer Sommer, ich lag im Bett. Das Einzige, was ich machen konnte, liegen und fertig und nachdenken. Oder die Augen zuzumachen, ein bisschen schlafen. Und dann kam alles so über mich, so die ganzen Situationen. Warum die Scheidung? Was ist los? Wieso kann ich nicht die Bibel lesen? Wieso funktionieren die Beziehungen nicht? Wieso habe ich kein Selbstvertrauen, oder? Und dann war das Interessante, meine Mutter erkennt das ja und hat sich immer gesagt, ja, mach doch eine Therapie, geh doch zur Seelsorge oder irgendwo hin. Und ich sage, ah, das brauche ich nicht. So, ne? Ja, und dann hat sie gesagt, ja, sie kennt auch Leute, die geschieden sind und sind auch Christen. Und sogar Männer und Frauen, die sie kennt. Und die haben eben auch Seelsorge. Und hat gesagt, das hat sehr gut geholfen. Da habe ich gesagt, ja, das brauche ich nicht. Dann hat sie gesagt, ja, ihr Männer und wollte nie
Rudi irgendwas braucht reden. Keine Seelsorge.
Genau. Ja? Und die so, du bist wie der Vater, der jetzt mit über nichts redet. So, ne? Ja. Dann sage ich so, ja, ich bin ja sein Sohn, oder? Und am Ende des Tages wusste ich auch gar nicht, was soll ich machen. Das hat mich ja alles wieder eingeholt. Und das waren ja schon 1,5 Jahre her seit der Scheidung. Und ich habe immer gemeint, mir geht's gut, ich funktioniere ja. Mit dem Kopf hatte ich schon meine Pläne, dies, das und was ich auch immer mache und so. Aber mit Menschen habe ich immer noch nichts zu tun. Ich hatte gar keine Lust. Ich habe zum Beispiel, wo ich jetzt gerade wohne, erst nach 1,5 Jahren, ah, du wohnst schon 1,5 Jahre hier. Ich so, ja, ja. Ich habe dich noch nie gesehen. Ich so, ja. Tiefgarage, Arbeit, Tiefgarage, Wohnung, fertig. Und dann, und das hat mich alles eingeholt und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich so, wieso geht es mir so? Warum ist es so? Wenn ich jetzt so zurückblicke, ich hatte keine Depressionen. Also ich kenne Menschen, die hatten Depressionen, denen ging es viel, viel schlimmer. Aber mir ging es einfach nicht gut.
So, und wie wurde es besser?
Besser wurde es, dass ich tatsächlich mich getraut habe und habe gesagt, okay, gut, ich mache jetzt eine Therapie. Und ja, und dann habe ich meine Therapie angefangen, Oktober letztes Jahr. Ja, Anfang Oktober.
Noch nicht mal ein Jahr her, ne?
Nein, es ist noch nicht mal ein Jahr her. Und es ging halt bis Februar, ja. Bis Februar habe ich meine Therapie gemacht. Es ging relativ schnell. Aber für mich war es trotzdem zu langsam, weil ich habe gedacht, ich gehe einmal hin und das war's. Und dann bin ich geheilt. So, ne? Aber dem war nicht so.
Ja, das denken nicht wenige. Ja. Na, ja. Geh mal kurz zum Psycho und dann sagt er dir die Meinung, der geigt sie dir und dann läuft das wieder.
Ganz genau. Ich bin so funktioniert meine Arbeit. Wenn was nicht funktioniert, müssen wir eine Lösung suchen und die Lösung muss dann.
Hat es auch dazu geführt, dass du Gott wieder näher gekommen bist?
Ja, tatsächlich, ja. Es hat mich dazu geführt, dass ich Gott wieder näher gekommen bin. Aber es hat sogar noch ein bisschen früher angefangen, bevor die Therapie angefangen hat. Und jetzt erzähle ich die Geschichte, warum wir hier in diesem Raum sind. Ist kein Zufall. Und zwar, ich habe irgendwann mal mich entschlossen, wo wieder alles offen war, eine Gemeinde zu suchen. Und ich wollte hier vor Ort in Kreuzingen eine Gemeinde suchen. Ich habe eigentlich alle Gemeinden schon besucht. Und eines Tages bin ich zufällig mal einen anderen Weg gefahren zu mir nach Hause. Und dann fahre ich vorbei und da war ein kleiner Stau. Und dann gucke ich so links und rechts, was so gibt. Und dann sehe ich so Fenster und da sind so Bibelverse drauf. Und dann gucke ich so, das ist wahrscheinlich eine Gemeinde, oder? Guck so, ja, okay. Dann gehe ich mal dahin. Habe sie im Internet gesucht, habe nichts gefunden. Habe ich gedacht, ja gut, dann gehe ich einfach mal am Sonntag mal dahin und schau mal. Und bevor ich hingegangen bin, habe ich dann ein Gebet wieder gesprochen. Ich so, Herr, zeig mir, ob das die Gemeinde ist, oder zeig mir, ob das die Gemeinde ist, wohin ich gehen sollte. Und wenn nicht, dann zeig mir, welche das ist. Irgendwann. Nicht heute, nicht heute, morgen, aber irgendwann.
Lass dir Zeit, Gott.
Genau.
Ist alles in Ordnung.
Richtig. So, ich kann ja immer noch online schauen.
Ich kann ja immer noch ICF angucken.
Du kannst alles online mittlerweile. Jede gewaltige Gemeinde, die nicht mal einen Online-Gottesdienst hatten, haben das jetzt heutzutage. Und dann tatsächlich da hingegangen. Super, das ist eine kleine Freikirche, nicht viele Leute drin, super nett. Und dann habe ich mir den Gottesdienst angeschaut, fand ich alles gut, die Predigt war gut, die Musik war gut, aber habe gesagt, nee, das ist nicht meine Gemeinde. Und wollte eigentlich schon gehen. Und dann war eine ältere Frau, die saß neben mir und die sagte, ah, dich kenne ich noch gar nicht, wer bist du denn? Und hat angefangen mit mir zu reden. Und sag ich so, ich bin der und der und wo wohnst du? Ich so, hey, in Kreuzlingen. Und wo kommst du her? Ich so, ja, ich komme aus Deutschland. Und ich so, ja, aber du siehst nicht aus wie ein Deutscher. Ich so, ja, nein, ich bin in Kasachstan geboren. Und ich so, ah, sprichst du Russisch? Ich so, ja, ich spreche Russisch. Und dann ruft sie einen Mann, hey, Josef, der spricht Russisch, so vor allen Leuten. Ne? Und ich schrie so, okay. Ich,
wo ist das Loch, in das ich mich verziehen kann?
Nein, das nicht.
Ich war nicht so schlimm.
Nein, nicht so schlimm. Die Leute, die kannten sie alle. Ne? Das ist eine super Frau. Und dann kommt er und redet so mit mir. Und der Josef, er ist eben Pastor einer messianisch-jüdischen Gemeinde. Er ist Jude, der an Jesus glaubt. Und er kann eben kein Deutsch oder schlecht Deutsch. Und er predigt immer auf Russisch und braucht einen Übersetzer. Und ich kann Russisch. Aber ich rede besser Deutsch als Russisch. Und dann habe ich gesagt, wow, das wird aber schwierig. Übersetzung und so ist nicht so mein Fall. Und dann hat man gesagt, ja komm, probieren wir das mal. Und ich übersetze seine Predigten. So, ne? Und das ist quasi jetzt mein Dienst. So, ne? Und
immer noch?
Immer noch. Und das hat hier in diesem Raum angefangen, in diesem Café, wo wir hier sitzen. Tatsächlich hier, jeden Freitagabend, später war es samstags. Und dann immer hier hat es angefangen. Mittlerweile ist die Gemeinde, hat andere Räumlichkeiten in Konstanz, aber hier hat es angefangen. Und das war so der Weg, wo es angefangen hat, besser zu werden. Wo ich angefangen habe, wieder Kontakt mit Christen zu haben, wo ich jemanden hatte, mit dem ich auch diskutieren konnte über Themen. Wir sind uns nicht immer einig, was theologische Themen angeht, aber das spielte gar keine Rolle, oder?
Würdest du sagen, dass diese Beziehung mit den anderen Christen dir den Weg zurück zu Gott leichter gemacht hat?
Absolut, absolut. Absolut. Dann habe ich auch angefangen, mehr die Bibel zu lesen oder auch mehr zu beten, eine Beziehung. Also ich musste beten, weil ich habe gesagt, ja, das ist sehr schwierig zu übersetzen. Das erste Mal, wo ich ihn übersetze, war eine reine Katastrophe. Mir hat jedes zweite Wort gefehlt. Also ich musste da überlegen, wie kann man das auf Deutsch sagen?
Du brauchst im Prinzip Gottes Hilfe wieder, oder?
Ja, genau. Ich habe zwar alles verstanden, aber diese Übersetzung, das ist ja nochmal eine andere Geschichte.
Als ja, wenn
man
klar.
Ab und an muss man konzentriert sein. Und dann haben wir auch dafür gebetet und er hat auch gesagt, komm, wir beten jetzt einfach. Und ich so, oh, keine Lust.
Oh Mann.
Aber dann haben wir doch gemacht. So, ne?
Am Anfang war es ein Schauspieler, oder?
Nein, kein Schauspieler, nein.
Du?
Also ich hatte nur nicht so viel Lust. So, ne? Für mich war das sogar anstrengend, zu den Gottesdiensten zu gehen.
Okay.
Also es war einfach nur anstrengend.
Aber du musstest, weil du hattest eine Verpflichtung.
Genau, ich habe Ja gesagt. Und ich hab Ja gesagt und dann bin ich auch hingegangen. Ich habe das treu gemacht. Ja. Und dann habe ich ihn kennengelernt. Dann hat er mich gefragt und habe gesagt, ja, ich bin der und der. Und ich wohne hier, suche eine Gemeinde und bin geschieden und so. Ah nee, der hat gefragt, hast du eine Frau oder Kinder? Und ich so, nein, ich bin geschieden. Hat er gesagt, ich bin auch geschieden. Und ich so, okay. Und ich habe gedacht, Wahnsinn, der ist geschieden und ist immer noch Pastor. Also Gott gebraucht ihn auch wunderbar.
Wie kam es dazu, dass du wieder mit Gott auf eine persönliche Du-und-Du-Schiene kamst?
Der Josef hat mir was vorgeschlagen. Bevor du zur Arbeit gehst, also wann fängst du an? Ich so, ja, um 7. Und wann stehst du auf? Ich so, ja, um 6 stehe ich auf. Und er so, okay, bevor du zur Arbeit gehst, dann rufen wir uns gegenseitig an und machen eine Gebetspartnerschaft. Also nicht zusammen, sondern wir rufen uns an, wünschen uns Gottes Segen. Du betest bei dir, ich bete bei mir. Du betest für dich und ich für mich. Und dann beten wir füreinander. Also, dass ich für ihn bete und er für mich. Also Gebetsanliegen brauchen wir nicht mal austauschen. Und einmal im Monat treffen wir uns und reden einfach so. Und so, okay, kein Problem. Und so haben wir angefangen. Und ich bin absolut kein Morgenmensch. Morgens, das kannst mich jagen. Wenn es sein muss, dann wache ich auf. Und das ist sehr schwer gefallen. Und jetzt rufen wir uns jeden Morgen an, beten zusammen und fangen an zu arbeiten. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, der Tag fängt ja ganz anders an, wenn ich mit Gott anfange zu reden. Früher war bei mir immer so, morgens habe ich nie gebetet. Ich bin immer nach Hause gekommen, wenn ich konzentriert war. Am Abend, Nachmittag habe ich meine Bibel gelesen, gebetet und mit Gott Gemeinschaft gehabt. Aber wenn der Tag jetzt anfängt morgens mit Gott, dann funktioniert. Auf einmal hat alles wieder funktioniert. Auf einmal hatte ich ich hatte keine Angst mehr vor der Arbeit. Ich habe gesagt, okay, das schaffe ich, kein Problem, mache ich. Auf einmal, das hat sich so aber entwickelte, ich sag's jetzt so, ne, wie es jetzt ist, aber das war jetzt nicht von heute auf morgen, ich habe es erstmal gar nicht gemerkt. Und der Tag war einfach fröhlicher, oder? Und ich bin eigentlich ein sehr positiv eingestellter Mensch, aber damals war ich nicht so positiv. Und auf einmal hat mir wieder viel Freude gemacht. Angefangen so wieder zu leben, angefangen habe wieder Beziehungen mit Leuten zu pflegen, habe angefangen wieder Sport zu machen. Und
also dein Leben, dein Alltag hat sich verändert.
Mein Alltag hat sich auf jeden Fall verändert. Und seit diesem Tag, und das hat eben mit der Therapie hat's angefangen, mit der Gemeinde hier, vor knapp einem Jahr hat's angefangen. Da, wo ihr Gott wieder gezeigt hat, hey, selbst wenn du mir untreu warst, bin ich dennoch treu und ich zeige dir, wie ich dich wieder aufbauen kann.
Und wie guckst du jetzt in die Zukunft?
Haben jetzt voller Hoffnung in die Zukunft, auf jeden Fall. Und freue mich eigentlich, was auf mich zukommt.
Rudi, erstmal ganz herzlichen Dank für deine Geschichte. Ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals.
Ja, es war nur eins, und es war die Bibel, weil es Gottes Wort ist. Alle anderen Bücher habe ich nur einmal gelesen.
Gut, dann machen wir gleich die zweite Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor? Naja, 5 Jahre ist ein bisschen viel. Also sagen wir mal, wann war die Scheidung?
21,
genau. Als vor 2 Jahren.
Wenn mir was zu viel ist, dann nehme ich mich auch gern zurück und nehme Zeit für mich. Das habe ich früher nie gemacht. Ich muss nicht heute überall dabei sein.
Und die dritte Frage, ähnlich, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du angeeignet hast in diesen 2 Jahren, haben dein Leben definitiv verändert und verbessert?
Also morgen Zeit mit Gott zu verbringen und mich selber reflektieren, eigene Stärken sowie Schwächen zu erkennen und an ihnen arbeiten, um damit ich überhaupt vorwärts komme im Leben.
Und die letzte Frage. Kreuzlingen, Konstanz. Bleiben wir auf der Schweizer Seite. Was kommt drauf aufs Plakat?
Also 2 Dinge. Also ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Und wenn es nicht mehr weitergeht, dann fang neu an.
Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest für einen Spruch fürs Plakat, welcher käme drauf?
Sagen wir mal, wenn es nicht mehr weitergeht, fange neu an.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich will da nichts in Abrede stellen, dass Gott mit redet. Das ist definitiv so. Und ich bin dankbar, dass Rudi so offen darüber gesprochen hat. Es passiert. Es passiert einfach. Wir sind Menschen, wir dürfen niemanden verurteilen. Aber wenn einer kommt und sagt, du, ich weiß ganz genau, was ich machen muss, Gott hat mir das und das erklärt, dann holt nicht den Hammer raus und sagt, du spinnst oder das ist eine Fehlinfo, sondern geht in Liebe um. Und selbst dann, wenn da einer daneben liegt, verstoßt ihn nicht, sondern nehmt ihn in den Arm und gebt ihm eine weitere Chance. Wenn Gott mit solchen Leuten klarkommt, mit mir ist er auch klargekommen und kommt immer noch klar, bis heute, dann sollten wir es auch. Und in diesem Sinne, bleibt oder werdet zu verformen. Macht's gut und tschüss.